Durch die Gnade Gottes darf ich jetzt auch wieder unter euch sein. Gott hat Gnade dazu gegeben und auch die Wege so geführt und geleitet. So möchte ich als erstes Grüße abgeben von der Gemeinde Hamm, auch von meiner Frau und auch von Bruder Sickert Schulz. Habakuk lebte ja in einer Zeit, die auch nicht erfreulich war. Und doch sagt er dann ganz zum Schluss in seinem Buch, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr, Herr, ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und mich auf meine Höhen führen. Und Gott gebe auch Gnade, dass er uns in dieser Morgenstunde auf seine Höhen führt, auf geistliche Höhen, dass er uns segnet durch sein teures Wort. Nun haben wir ja heute einen besonderen Anlass, warum wir hier zusammengekommen sind. Es ist ja schon immer so gewesen, Gott beruft seine Diener und die werden auch älter wie alle Menschen und nachher so alt, dass sie irgendwann mal selbst zurücktreten oder auch ihr Leben beendet wird, dass es nötig ist, dass ein anderer Bruder das Amt des Geistes übernimmt. So war es bei Samuel und so war es auch bei dem Mann Gottes Mose. Und ich möchte heute den Gedanken betrachten, Führungswechsel im Volke Israel. Aus dem 4. Buch Mose 27 lese ich uns die Verse 15 bis 18. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach: Der Herr, der Gott der Geister, alles Fleisches, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingehe und sie aus- und einführe, dass die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Und so in ähnlicher Weise findet auch bei euch hier jetzt ein Wechsel statt. Bruder Anselm hat auch sein Amt sozusagen niedergelegt und du, Bruder Schall, wirst es mit der Hilfe des Herrn weiterführen. Fest steht, dass der Herr will, dass jede Gemeinde oder auch jede Hirte oder jede Herde einen Hirten hat. Und mit der Übernahme des Hirtenamtes übernimmt man ja auch die Verantwortung vor Gott an den Menschen und auch die Verantwortung für die Menschen. Und Gottes Wort sagt uns, dass jeder Hirte einmal für seinen Dienst Rechenschaft ablegen muss. Das ist auch ein wichtiger Gedanke in Bezug auf die Gemeinde, dass sie auch weiß, dass der Dienst an der Gemeinde, das Amt des Ältesten oder des Hirten, nicht irgendein Amt ist, sondern ein Amt, wo die Person, die als Hirte der Gemeinde dient, sich einmal vor Gott verantworten muss. Und ein Bruder sagte einmal, wir müssen nicht nur verantworten, was wir gesagt haben, sondern auch das, was wir nicht gesagt oder gepredigt haben. Man kann aus Menschengefälligkeit, vielleicht auch aus Menschenscheu, manches nicht sagen, aber das gefällt dann Gott nicht, wenn es nötig ist, etwas zu sagen. Und da war mal früher ein Prediger in den USA, der hatte wohl ernst gepredigt der Gemeinde und irgendwann sagten dann die Brüder zu ihm: So geht das nicht, du sollst nicht mehr so predigen. und das geschah wohl wiederholt, dann hat der Prediger gesagt, also ich kann hier nicht mehr bleiben. Und er ging dann als Missionar ins Ausland. Und dann kam ein anderer Prediger, ja, der musste dann so oder hat dann so gepredigt, wie die Gemeinde oder die verantwortlichen Brüder das gerne wünschten. Das ist natürlich nicht der Weg Gottes, nicht die Absicht Gottes, dass man so handelt, sondern man steht vor Gott und hat auch zu predigen, was Gott einem aufs Herz legt, Buße, Vergebung der Sünde und Vertiefung in der Wahrheit und so weiter mehr. Der Hirte ist auch gleichzeitig ein Wächter auf dem Wachturm, der die Gefahr zuerst sieht, zu wenigsten will man sagen, sehen sollte. Und sieht er die Gefahr, so war es im alten Bund, dann musste er laut in die Posaune blasen, dass die ganze Stadt wusste, es droht Gefahr. Nun wenden wir uns zu dem Mann Gottes Mose. Gott bereitete ja seinen Diener Mose auf sein Ende vor. Mose war ein berufener Knecht Gottes, der Jahrzehnte das Volk führte. Er führte es aus Ägypten. Mose führte die Verhandlungen und Gespräche mit dem Pharao, so wie es ihm Gott immer wieder beauftragt hatte. Und durch ihn wirkte Gott Wunder in Ägypten. Das Meer teilte sich, auch in der Wüste geschahen manche große, sichtbare Wunder des Herrn. Und wo Israel immer wieder sehen konnte, Gott ist mit Mose. Und ich hatte mal so alle Gebete des Mannes Gottes Mose durchgenommen. Und dabei war mir wichtig, wenn da manchmal die Probleme so anwuchsen, dass das ganze Volk schon gegen Mose stand, dann ging Mose auf die Knie und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Gott schützte sozusagen immer wieder seinen Knecht Mose, dass das Volk ihn nicht noch womöglich steinigte. Also Gott bewies sich in wunderbarer Weise zu seinem auserwählten Knecht. Und nun bereitet Gott seinen Diener hier auf das Ende vor. 4. Mose 27, die Verse 12 und 13. Und der Herr sprach zu Mose, steig auf das Gebirge Abarim und besiehe das Land, das ich den Kindern Israel geben werde. Und wenn du es gesehen hast, sollst du dich sammeln zu deinem Volk, wie dein Bruder Aaron versammelt ist. Das Lebensende nahte für Mose. Gott hat ihm jetzt gesagt, was geschehen wird. Und er wusste, so jetzt geht auch mein Leben zu Ende. Aber was war jetzt dem Mann Gottes Mose so wichtig? Wir könnten uns auch in diesem Zusammenhang die Frage stellen, wie wird es sein, wenn wir vielleicht wüssten, wir werden nicht mehr lange leben? Was ist uns persönlich dann, oder was wäre uns persönlich das Wichtigste? Da kann sich jeder selbst die Frage stellen und damit beschäftigen. Es ist ja nicht nur so, dass alte Menschen das Leben beenden. Auch Jüngere stehen manchmal ganz schnell vor ihrem Lebensende. Nun, was beschäftigte den Mann Gottes Mose am meisten? Ihm beschäftigte seine Nachfolge. Ihm lag die Zukunft des Volkes auf dem Herzen. Gott, wie wird es jetzt weitergehen? Du rufst mich ab, aber wer soll denn jetzt an meiner Stelle treten? Und Mose redete mit dem Herrn und sprach, der Herr, der Gott der Geister, alles Fleisches, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde. Das lag ihm am Herzen. Herr Gott, erwähle, oder andere Übersetzungen sagen, setze, die Elberfelder Übersetzung sagt, bestelle du einen Mann über die Gemeinde. Das lag ihm so am Herzen. Herr Gott, sorge du für dein Volk. Du hast es erwählt, wenn du mich nimmst, lass es nicht ohne Hirten sein. Jedem wahren Boten wird das sehr am Herzen liegen, wenn er sein Amt niederlegt oder wenn er auch empfindet, dass Lebensende kommt. Und er wird auch dafür beten, dass nach ihm ein treuer Diener kommt. Und ich kann vor Gott sagen, dass ich schon einige Jahre bete, Herr, hilf, dass auch bei uns in Hamm die Wahrheit erhalten bleibt, dass auch da ein Nachfolger kommt, dass die Gemeinde in der Wahrheit bestehen bleibt. Und so wird jeder ernste Bote auch immer wieder dafür beten, dass nach ihm ein treuer Diener das Werk des Herrn weiterführt. Mose hatte keine demokratische Abstimmung abgehalten. Und das Volk gefragt, möchtet ihr Josua haben, möchtet ihr Kaleb haben oder wen möchtet ihr denn haben als Führer? Sondern es lag in Gottes Hand, alleine in seiner Hand. Und der von Gott eingesetzte Mann, der sollte die Gemeinde Israel weiterführen. In Vers 17, der vor ihnen her aus und eingehe und sie aus und einführe, dass die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Also das lag ihm sehr am Herzen. Die Gemeinde sollte nicht ohne Hirten sein, dass die Schafe nicht wissen, wohin sie gehen, wohin sie laufen sollten. Und so haben wir hier in diesen Versen auch einen Bezug aufs Neue Testament. Der Herr setzt die Glieder, wie er will. Und da wollen wir jetzt auch Bibelstellen lesen. 1. Korinther 12, 28 aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Vers 28. Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste die Apostel, aufs Andere die Propheten, aufs Dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Also der Herr wirkt durch seinen Geist und setzt auch die Brüder ein, wie er will. Ohne Hirten, ohne Aufsicht, wird die Herde zerstreut oder auch zerrissen. So war der Zustand des Volkes Israels, als der Herr Jesus seinen Dienst begann. Wir lesen Matthäus 9, Vers 36. Und da er also Jesus das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Also spricht Christus hier von der Einzahl, von einem Hirten für eine Herde. Und wir können auch diesbezüglich sagen, drei oder vier Diakone oder drei oder vier Mitarbeiter in einer Gemeinde ersetzen keinen Hirten. Gott will einen Hirten haben, einen Ältesten, der die Verantwortung hat, das lesen wir auch an den Sendschreiben, den Engel der Gemeinde, also war immer eine Person, an der der Brief gerichtet wurde, der die Hauptverantwortung trug für die jeweiligen Orte, an denen die Briefe gesandt wurden. Und Petrus spricht auch von den Ältesten, dass sie ein Vorbild sein sollen. Wir finden das im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 3. Ich lese Vers 2 dazu. Weidet die Herde Christi, die euch befohlen ist, und sehet wohl zu, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht, als sie übers Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder der Herde. und lesen wir die Briefe des Apostels, besonders an die Thessalonicher, dann schreibt Paulus: Ich bin bei euch gewesen wie so eine Amme, die für die Kinder sorgt, mütterlich. So war ich unter euch. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass Gottes Wort sagt, dass wir alle oft fehlen. Auch ein Ältester oder ein Lehrer ist nicht fehlerfrei. Es können Fehler geschehen, manchmal auch in der Auslegung oder in irgendeiner Weise. Ich hatte auch einen Punkt mal falsch ausgelegt und dann sprach mich ein Bruder an und sagte: so ist das nicht richtig, so und so. Ja, ich habe das bis dahin immer so anders verstanden. Und dann hörte ich von einem anderen Prediger, dem ging es ähnlich so, über den gleichen Lehrpunkt, den er auch vielleicht jahrelang falsch verstanden hatte. Aber so dürfen wir uns auch gegenseitig korrigieren oder auch auf Dinge hinweisen, die anders sein sollten. Gott gab jetzt dem Mose die Antwort auf seine Bitte. Dann gehen wir zurück ins vierte Buch Mose, Kapitel 27, ab Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Also nimm Josua dem Geist, in dem der Geist ist. Und wer war Josua? Josua war jahrelang der Diener Moses gewesen, hatte also viel mitbekommen, viel gelernt. Und wenn Gottes Wort sagt, in dem der Geist ist, was will Gottes Wort damit sagen? Welcher Geist ist damit gemeint? Es war der Geist Gottes. Und das hatte ja Josua unter Beweis gestellt, dass der Geist Gottes mit ihm war. Gott hatte ganz einfach hier den Diener Moses genommen und ihn an seine Stelle eingesetzt, den Josua. Und Gott wusste, Josua ist ein treuer, standhafter Mann. Wir lesen auf einer Stelle im Buch Mose: und er wich nicht aus der Hütte. Also heißt, er hatte seinen Platz eingenommen. Er hätte ja auch im Lager rumlaufen können und sagen: ach, ich besuche den mal, guck mal, wo es da oder was da los ist, was die anderen da so zu erzählen haben. Er füllte seinen Platz aus als Diener, blieb in der Hütte, da wo er seinen Dienst zu verrichten hatte. Und er bewies besonders seinen Glauben, seine Treue, als dort sie als 12 Kundschafter zurückkamen und die 10 Kundschafter ein schlechtes Gerücht über Kanaan verbreiteten und sagten: wir können Kanaan nicht erobern, ach, das sind Menschen wie Riesen und wir schaffen das einfach nicht, unmöglich. Aber da stand Kaleb und da stand Josua, 2 gegen 10. Und sie standen für die Wahrheit, glaubensvoll, treu, und in ihm war ein anderer Geist. So bringt Gott das Zeugnis gegen Josua hier zum Ausdruck: einen Mann, in dem der Geist ist, der Geist Gottes. Und das zeigt uns auch wieder, wir als Botschafter Christi, als Älteste, wir haben für die Wahrheit zu stehen. Ich war auch in einer Situation, wo man auch anderer Meinung war, aber ich wusste, das ist die Wahrheit, das ist der Weg, den man zu gehen hat, und da lasse ich gar nicht von ab, dabei bleibe ich. Und es hat sich auch im Nachhinein bewiesen, dass das die richtige Entscheidung war. Und wenn man vielleicht fast alleine dasteht und man doch vor Gott empfindet, diese Entscheidung habe ich vor dem Herrn zu treffen, das ist der beste Weg für die Gemeinde, dann hat der Bote auch diesen Weg zu gehen und für die Wahrheit zu stehen. Die Übertragung der Verantwortung bei Josua erfolgte jetzt auch vor der Gemeinde und auch vor dem Priester Eleasar, Vers 19, und stelle ihn, also Josua, vor den Priester Eleasar und vor die ganze Gemeinde und gebiete ihm vor ihren Augen. Also hier wurde Josua vor der ganzen Gemeinde eingesetzt. Da konnte jetzt keiner sagen, Josua hat sich nach vorne gedrängt. Der wollte unbedingt das Amt da übernehmen. Aber davon lesen wir nichts, sondern sein ganzes Verhalten zeugt davon, dass er wirklich demütig war und wirklich in ihm der demütige Geist Gottes vorhanden gewesen ist. Und er wurde von Gott berufen. Es sind nicht immer diejenigen, die da so, sage ich mal, so laut nach vorne streben oder gerne immer wieder das erste Wort haben, die Gott in seinen Dienst stellt, sondern hier wie bei Josua, die sich vielmehr in Stille zurückhalten und auch warten, bis Gott den Ruf gibt. So war es bei Josua. Und man kann es fast so beobachten, wo immer sich Menschen in der Gemeinde sehr nach vorne drängen, das ist nicht von Gott. Der Demütige weiß, sich zurückzuhalten. Wir denken nur an die Berufung Sauls, wo er sich auch noch so versteckte, wo er demütig war, bis man fragte, wo ist Saul, der König Saul? Und dann rief man ihn. Und nachher hatte es sich leider bei ihm geändert. Nun sagt hier Gott weiter in Vers 20, und lege von deiner Herrlichkeit auf ihn, dass ihm gehorche die ganze Gemeinde der Kinder Israel. Lege von deiner Herrlichkeit auf ihn. Was ist damit gemeint? Damit ist so viel gesagt, lege deine Ehre oder deine Autorität auf Josua. Zeige der Gemeinde, dass er von jetzt an in der Regierung des Volkes mit eingeschlossen ist. Kurzzeitig noch parallel zusammen mit Mose. Mose sollte Josua nicht mehr als Diener betrachten, sondern als Bruder und Partner, der jetzt seinen Dienst übernimmt, als seinen Nachfolger. Lege von deiner Herrlichkeit auf ihn. Und auf das ihm gehorche die ganze Gemeinde, so heißt es dann auch in Vers 20. Und wir lesen dann zum Schluss des fünften Buches Mose, Kapitel 34, Vers 9. Josua aber, der Sohn Nuns, ward erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und so soll es auch sein. So gehorsam verhalten sich geistlich gesinnte Geschwister in der Gemeinde ihrem Ältesten gegenüber. Wer sich im Ungehorsam gegen den Boten stellt, der stellt sich auch wieder Gottes Wort, wir können auch sagen, gegen Gottes Anordnung oder auch direkt gegen Gott. Und das darf nicht sein. Und wer sich im Ungehorsam gegen Boten stellt, der handelt vor dem Herrn nicht recht. Psalm 105, Vers 15 haben wir ein sehr klares, hinweisendes Wort. 105, Vers 15, tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Das ist eine Aussage, die sehr vielsagend ist, worunter sich ein jedes Kind Gottes auch stellt. Und wie haben wir das jetzt neutestamentlich zu betrachten? die Verse, die wir aus dem Buche Mose jetzt auch gesehen haben. Einmal, die Ältesten sollen auch dafür sorgen, dass jede Gemeinde einen Nachfolger oder einen Ältesten hat, wo keiner ist. Titus Kapitel 1, da lese ich mal ab Vers 9. Derhalben ließ ich dich in Kreta, dass du solltest vollends ausrichten, was ich gelassen habe, und besetzen die Städte hin und her mit Ältesten, wie ich dir befohlen habe. Das war die Aufgabe des Titus. Paulus hatte das Werk angefangen, aber du, Titus, schau auch noch an den anderen Plätzen, dass überall ein Ältester ist. Und dann beschreibt er die Voraussetzungen für einen Ältesten, wo einer untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder habe, nicht berüchtigt, dass er Schwelger oder ungehorsam ist. Kurz ein zu dem Punkt, der gläubige Kinder habe. Hier hat ein Prediger mal gesagt, wenn man also erwartet, dass alle Kinder eines Ältesten alle immer erlöst sein sollten, dann hätte man wohl kaum Älteste. Man versucht sein Bestes als Ältester auch in der Kindererziehung. Aber wenn sich die Kinder anders entscheiden, dann kann man nur weiter für die Kinder beten, dass Gott ihnen hilft, dass sie sich auch zum Herrn wenden. Weiter Vers 7, denn ein Bischof soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht zornig, nicht ein Weinsäufer, nicht raufen, nicht unehrliche Hantierung treiben, sondern gastfrei, gütig, züchtig, gerecht, heilig, keusch und haltend ob dem Wort, das gewiss ist und lehrhaft, dass er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen, die widerspreche. Also das ist die Aufgabe, wo ich persönlich immer sage, das ist die schwerste Aufgabe, jemanden zu ermahnen oder auch, wo es nötig ist, mit Ernst zu strafen, wenn man einen wiederholt, zwei- oder dreimal ermahnt hat und da ändert sich nichts, dass man dann auch noch jemanden dazu nimmt oder mehrere Brüder und auch mit Ernst dem Widersprecher ermahnt. Das ist hier die Anweisung des Apostel Paulus. So sehen wir also auch, welche Aufgaben der Bote Gottes hat. Die Diener des Herrn sollen mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerichtet sein. Wir kennen ja meistens teils den Vers aus Apostelgeschichte 6, Vers 3. Darum, ihr lieben Brüder, sehet unter euch nach 7 Männern, die ein gut Gerücht haben und voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu dieser Notdurft. So steht es also hier geschrieben. Und weiter ist es die Aufgabe des Hirten, die Herde auf einer guten Weide zu führen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Der Bote Gottes soll also die Gemeinde auf eine gute Weide führen und soll sozusagen nicht nur die Gemeinde immer mit einer geistlichen Diät abspeisen. Ist ja bei manchen so, die machen ja Diät und so weiter. Aber so im geistlichen Leben soll es so nicht sein, sondern Paulus spricht auch von kräftiger Speise, dass die Gemeinde nicht nur Milch bekommt, also wie ein neugeborenes Kind. Das ist nötig für die Anfangszeit, aber später soll auch die Gemeinde tiefer in die Wahrheiten eingeführt werden. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, da kommen Tiefen hervor, wo man sich auch wirklich eingehend damit beschäftigen soll, auch die Vergleiche mit dem Alten Testament und so weiter. Ach, dass auch die Gemeinde, die Geschwister dann erbaut wird. Der Herr will, dass die Schafe dem Hirten nachfolgen. Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17. Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf dass sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut. Und diesen Vers kann jeder zu Hause nochmal auch eingehend lesen, darüber nachdenken. Ein wichtiger Vers bezüglich der Zusammenarbeit, Gemeinde, Ältester, Bote. Hier heißt es, gehorchet euren Lehrern und folget ihnen. Dann hat ein Bruder, der noch gar nicht so lange bekehrt ist, der sagt, wie ist das denn? Wenn der Hirte sagt, hier lang, dann sagen die Schafe, bäh, wir wollen da nicht hingehen. So soll es nicht sein. Gehorchet euren Lehrern, so heißt es hier, denn sie wachen über eure Seelen. Und wie bereits gesagt, sie sollen einmal Rechenschaft abgeben. Und da ist auf ein gutes Zusammenarbeiten zu achten, auf ein gutes Verhältnis, damit der Älteste seinen Dienst mit Freuden verrichtet und nicht mit Seufzen. Und verrichtet der Älteste seinen Dienst mit Seufzen, dann sagt das Wort Gottes, das ist euch, das ist der Gemeinde, das ist den Geschwistern gar nicht gut. Das bekommt ihnen nicht. Nun, manche mögen das ja nicht hören, gehorsam zu sein und so weiter. Und es ist ja die Erfahrung, dass manch einem Ältesten so mancher Kummer oder manche Herzensnot bereitet wird und er wirklich seinen Dienst mit Seufzen verrichtet. Und er liegt dann auf den Knien und betet, dass Gott helfen möge und Gnade geben möge, auch denen, die sich widersetzen. Aber auch hierbei sei erwähnt, die Verantwortung des Ungehorsams liegt auf jedem Ungehorsamen persönlich. Er muss das auch einmal vor Gott verantworten. Hier ist das Gebot, seid gehorsam. Und wenn der Mensch meint, er braucht sich darum gar nicht kümmern, das Gericht Gottes wird auch in dieser Hinsicht kommen und auch erfolgen. Als Geschwister soll sich ein jeder so verhalten, dass der Älteste seinen Dienst nicht mit Seufzen verrichtet. Das heißt sehr viel. Wir hörten vorhin in dem Gedicht von der Henne, dass die Küken sich unter der Henne versammeln, Schutz suchen. Und was ist denn, wenn jetzt die Henne einen Ton von sich gibt, der allen Küken sagt, jetzt kommt schnell unter meine Flügel, Gefahr droht. Da kommt meinetwegen ein Habicht. Und ein Küken denkt, ach, interessiert mich nicht, ich weiß schon besser Bescheid. Dann kommt der Habicht und raubt das Küken, dann ist es zu spät. Das ist doch ein schönes Bild auch für das Verhalten der Geschwister, wenn der Wächter die Posaune bläst und sagt, da kommt Gefahr oder das Gefahr in dein persönliches Leben. Nun, so habe ich es auch erlebt. Da war ein junger Mann bei uns in der Gemeinde, hatte einen guten Anfang gemacht, dann hatte angefangen zu studieren und hat mich mal gebeten, zu sich dann seine Studentenwohnung zu kommen. Wir sprachen einiges und dann sagte er so, ich habe mich entschlossen, nicht mehr zur Gemeinde zu kommen. Sagt, dann bist du bestimmt überrascht. Sag ich, nein. Sag ich, damit war schon zu rechnen. War nur noch eine Frage der Zeit, wann du nicht mehr kommst. Und dann war er da eine Weile. Dann hat er es als den Weg Gottes oder Willen Gottes gesehen, eine christliche Bildungsstätte zu besuchen. Ich weiß nicht, anderthalb Jahre, zwei Jahre, wie lange war er da. Dann hatte er das abgebrochen. Und jetzt hat er alles verloren. Sein ganzes geistliches Leben kommt gar nicht mehr zum Gottesdienst. Ja, hier kann man sagen, hier hat der Habicht Beute gemacht. Hier war er sozusagen ein junger Christ, ein Küken, wo es meinte, es wüsste alles besser. Und die Folge des Ungehorsams war hier der Abfall, der totale Abfall vom Glauben, weil man sich nichts sagen ließ. Und man muss wirklich bedauerlicherweise sagen, das ist ja kein Einzelfall. Wir lesen in Gottes Wort, dass Satan die ganze Erde durchzieht, den ganzen Erdkreis, und er raubt, er ist ein geistlicher Räuber, wo er nur kann. Ach, davor möge Gott auch euch als Gemeinde, als Geschwister bewahren, dient dem Herrn, lebt nach Gottes Wort und lasst euch nichts vom Feind rauben. Wir wissen ja, die Bienen, sie fliegen von Blüte zu Blüte, sammeln Nektar, daraus entsteht der Honig. Das ist so ganz normal für eine Biene. Aber Kinder Gottes sollen keinen Bienencharakter haben, hier mal hinfliegen, da mal hinfliegen, da mal schauen, was da los ist, sondern sie sollen vielmehr fest in der Wahrheit stehen. Und nun zurück wieder zu Josua. Mose ging also heim zu zum Vater, zu seinem Gott. Und dann schlagen wir jetzt das erste Kapitel des Buches Josua auf. Und hier haben wir so viel herrliche Zusagen, die Gott dem Josua gab. Und die brauchte er auch. Er hat ja im Laufe der Wüstenwanderung erfahren, welche Schwierigkeiten auf einmal so aufkommen können, wo man gar nicht mehr weiter wusste, nicht mehr ein noch aus, bis die Herrlichkeit Gottes erschien und sich sozusagen um seine treuen Diener schart oder sie sozusagen einhüllte, in Schutz nahm. Er wusste, da kann manchmal ganz unverhofft etwas kommen. Und er brauchte diesen Mutzuspruch, die Ermutigung, und das soll auch dir gelten, Bruder Schall, für deinen Dienst. Und das heißt in Josua 1, hier diese göttliche Zusage, es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Gott will mit seinen Dienern sein. Welch eine herrliche Zusage. Eine Voraussetzung hat auch Gott dem Jeremia gesagt, Kapitel 15, Vers 19. Jeremia 15, Vers 19, immer wieder auch ein sehr ermutigendes Wort für einen jeden Knecht Gottes. Darum spricht der Herr also, wo du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten und sollst mein Prediger bleiben. Und wo dir die Frommen lehrst, sich sondern von den bösen Leuten, man könnte auch heute sagen, dass du den frommen Leuten, dem Volke Gottes, lehrst, sich von dem leichtfertigen Wesen abzusondern, so sollst du mein Mund sein. Und ehe du sollst zu ihnen fallen, so müssen sie eher zu dir fallen. Das ist doch eine köstliche Verheißung. Wir haben uns zum Herrn zu halten, unser Leben lang. Und solange sich auch ein Ältester, ein Prediger, ein Lehrer zu Gott hält, solange wird er auch des Herrn Prediger bleiben. Wendet er sich vom Herrn ab, gleitet ab ins Leichtfertige, dann wird der Geist Gottes sich zurückziehen und er wird zwar vielleicht noch weiter sprechen, menschlich sprechen, aber nicht mehr Gottes Prediger sein und nicht mehr Gottes Prediger bleiben können. Und so sagt auch Gottes Wort oder Gott selbst zu Josua: Ich will dich nicht verlassen. Und eine weitere Ermutigung in Vers 6, Josua 1, sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben wollte. Ja, nun hat aber Bruder Schalloch kein Land auszuteilen, sondern was auszuteilen. Er hat das teure, werte, gute, verheißungsvolle Wort Gottes auszuteilen. Das lesen wir im 2. Timotheus 2, Vers 15, wo Paulus an Timotheus schreibt, 2. Timotheus 2, Vers 15, befleißige dich, Gott, dich zu erzeigen als einen rechtschaffenden und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Der da recht teile das Wort der Wahrheit. So sagt hier Gottes Wort. Also nicht irgendwelche wunderbaren Geschichten oder Dinge, die, wie soll ich sagen, sehr spannend klingen und so weiter, wo man versucht, die Zuhörer vielleicht zu fesseln. Es ist ja nicht selten üblich, dass manche heute ihre Predigt so mit einem kleinen Spaß beginnen, dass erstmal die ganze Versammlung loslachen muss. Das gehört nicht zum Wort der Wahrheit, sondern wir haben auf den Ernst des Wortes Gottes zu achten. Der Bote Gottes hat auch nicht großartige Neuigkeiten oder besondere Sonderlehren zu verkündigen, sondern die alten, guten Wahrheiten Gottes. Wie schreibt denn Paulus, dass ich euch einerlei predige, das soll euch nicht verwundern, das befestigt euch nur. Das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit, darum geht es doch. Und der Bote des Herrn hat Christus und die Erlösung durch sein Blut zu verkündigen. Und es ist nicht seine Aufgabe, so sehr davon zu reden, was wahrscheinlich sein könnte. Wahrscheinlich könnte das so sein oder wahrscheinlich so. Sondern wir lesen vielmehr im Alten Testament, so spricht der Herr. So sagt Gottes Wort. Das haben wir zu verkündigen. Das haben wir dem Volke Gottes mitzuteilen. Und manche alte Wahrheiten, wenn sie vielleicht auch von einer anderen Seite beleuchtet werden, mit anderen Bibelstellen verknüpft werden, dann erscheinen sie uns vielleicht dann noch klarer, noch deutlicher. Und so sollte Josua getrost und unverzagt sein. Mit anderen Worten, er sollte doch an allen Punkten festhalten, die er doch auch Mose geboten hatte. Kämpfe im Glaubensleben kommen bei einem jeden Kind Gottes auf. Und Gottes Wort sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe kommen auch manchmal innerhalb der Gemeinde. Kämpfe kommen von außerhalb, von der Welt. Und Kämpfe kommen manchmal, wo man sie überhaupt nie erwartet hätte. Auf einmal steht man da in Problemen, wo man nie dran gedacht hätte, dass daraus Probleme hätten erwachsen können. Halten wir uns aber an Gottes Wort, dann können wir auch immer wieder ganz getrost sein. Josua 1, Vers 7, sei nur getrost und sehr freudig. Das ist auch wichtig, dass der Dienst mit Freuden getan wird, dass du haltest und tust aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Wir haben es ja hier im Buch Mose jetzt mit einem Generationswechsel zu tun. Der alte Mann Gottes Mose, 120 Jahre alt, der jüngere Josua. Und Gott verweist den Josua auf den Mose. Was ich Mose geboten habe, das halte du auch. Haben wir eine vergleichbare Stelle im Neuen Testament über Generationswechsel? Hebräer 13, Vers 7 wollen wir mal dazu lesen. Hebräer 13, Vers 7. Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Ja, was haben wir hier? Ganz einfach, die biblische Ordnung. Die biblische Ordnung haben wir. Denket an eure Lehrer. Und ich denke gerne an meine Lehrer zurück, die mir das Wort Gottes gesagt haben, wodurch ich Erlösung fand, wodurch ich im geistlichen Leben wuchs, vorwärts kam. Und ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach, so heißt es. Nach der Elberfelder Übersetzung, gedenket eurer Führer. Und ich hatte ja als Überschrift genannt, Führungswechsel im Volke Israel. Also, gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Und den Ausgang ihres Wandelns anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Und Geschwister, lasst uns an die alten Lehrer denken, durch die wir uns bekehrt haben, durch die wir geistlich heranreiften. Und mir war da mal ein Gedanke so wichtig, da schrieb jemand, manche Kinder Gottes, die manchen Personen aus der Gemeinde, und ich nehme jetzt vielleicht auch speziell die Lehrer, die ihren Lehrern am meisten zu Dank verpflichtet wären, die ernten zum guten Schluss den größten Undank. So ist es doch manchmal. So habe ich es auch schon erfahren. Dass da, wo Menschen Hilfe empfangen haben, wo eigentlich sie großen Dank auch haben sollten im Herzen gegen den einen oder gegen einen anderen Bruder, da erfährt man zum guten Schluss nur noch Undank, Ablehnung und das tut einem manchmal leid, auch weh, aber das, was ich da las, dachte ich, ja, so ist das wirklich. Da erfährt man bei manchen den größten Undank. Und so wollen wir auch der Lehrer gedenken. Und da sprach ein Bruder, der um einige Jahrzehnte jünger war, mit einem fast 90-jährigen Bruder. Aber der Jüngere meinte, alles besser zu wissen, ließ den anderen kaum zu Wort kommen. Ja, für mich ist das eine Respektlosigkeit, wenn Gottes Wort auch davon spricht, wir sollen das Alter ehren, auch den Ältesten ehren. Und das wollen wir beachten und tun. Nun, Gott hat auch noch zu Josua einen Hinweis gegeben und sagte zu ihm, weiche nicht davon weder zur Rechten noch zur Linken. Als Autofahrer wissen wir, es ist wichtig, dass wir die Spur halten, auf unserer Spur bleiben. Und wenn da eine Autobahn dreispurig ist und du in der Mitte fährst, dann schlaf nicht ein, sondern guck, dass du auf deine Spur bleibst. Ich habe ja jetzt in dem Auto auch so einen Spurassistent, den kann man einstellen. Und wenn das Auto dann zu sehr nach einer Richtung kommt, dann lenkt das Lenkrad automatisch wieder zurück, dass man in der Spur bleibt. Und so will Gott oder der gute Geist uns auch immer wieder korrigieren, dass wir in der Mitte des Weges bleiben, nicht nach rechts oder links abirren. Und wir wissen, wenn das Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Mitte abirrt und eine Richtung einschlägt, das geht meistens schief. Und man landet an den Leitplanken oder wenn man gegensteuert, landet man genau wieder auf der anderen Seite. Zur rechten oder zur übertriebenen Gesetzmäßigkeit weichen Kinder Gottes nach meiner Beobachtung nicht so schnell ab, aber vielmehr zur Linken, ins Oberflächliche, ins leichtfertige Wesen, wo man es nicht mehr so genau nehmen braucht, wo immer mehr und mehr erlaubt ist, wo keiner mehr sagt hier, das solltest du nicht tun oder auch man sich nach Gottes Wort ausrichtet und sagt, ja, Gottes Wort sagt so und so und danach haben wir uns zu richten. Und weil ja im Laufe der Jahrhunderte und der Geschichte der Abfall kam, sagt es in Offenbarung 18, geht aus von ihr, mein Volk. Also diejenigen, die wirklich Erlösung besitzen, die Heil besitzen, die sollten von den falschen Irrlehren oder aus Gemeinden herausgehen, wo der Geist Gottes nicht mehr wirkte, wo er nicht mehr zugegen war. Aber wenn Menschen anfangen abzuweichen zur Rechten oder zur Linken, dann gehen sie wieder dahin, wo Irrtum gelehrt wird, wo nicht mehr die Wahrheit hochgehalten wird. Und hier sagt Gott zu Josua: Weiche nicht zur Linken ab, weiche auch nicht zur Rechten ab. Und so gibt es Menschen, die auch bald die biblischen Wahrheiten verwerfen, ablehnen. Sie öffnen ihr Ohr für andere Lehren, für Irrlehren, und erst haben sie vielleicht noch Bedenken. Und dann können sie aber in den Zustand hineinkommen, wo sie auf einmal Irrlehren dann hochhalten und das als richtig halten. Und davor möge Gott uns bewahren. Und Gottes Wort spricht auch ganz klar im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 14, worauf wir zu achten haben. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, sintemal du weißt, von wem du gelernt hast. Ich weiß, von wem ich gelernt habe, du weißt auch, von wem du gelernt hast. Und so sagt Gottes Wort hier, und das ist doch ein ganz einfacher und guter Rat, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Schau nicht hinter dem Zaun, dass da das Gras grüner ist, mag anfangs sehr angenehm sein für dich, aber nachher wirst du da sein und feststellen, das war nicht gut, dass ich mich da nach dem ausstreckte, was nicht gut war. Und die große Gefahr besteht eben, auch wenn man nicht bei dem bleibt, was man gelernt hat, was einem anvertraut ist, dass man alles verliert, was man hat. Und wie wird das Ende einmal vor dem Herrn sein? Nochmals den Vers nach der Elberfelder Übersetzung. Du aber bleib in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Da du weißt, von wem du gelernt hast. Und Geschwister, wenn wir von der biblischen Wahrheit überzeugt sind, ja, dann bleiben wir da bis zu unserem letzten Atemzug. Dann weichen wir davon nicht ab. Also noch einmal, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Dann kann der mit mir diskutieren und der andere und sagen, ja, schau mal so, aber ich weiß doch, was mein Herz fröhlich stimmte, was mein Herz glücklich machte, worin oder wodurch ich in der Gnade gewachsen bin. Und daran halte ich fest und versuche auch andere Menschen doch zur Wahrheit zu führen und zu ermutigen, fest in der Wahrheit zu bleiben. Ja, es ist doch so als Bild traurig, wenn ein Mensch aus seiner Heimat vertrieben ist. Wir wissen, da sind ja jetzt einige Kriege im Land. Ja, man verliert sein Haus, wenn man flüchtet. Man hat kein Heim, man weiß nicht, wo man demnächst sein wird. Und das ist so ein passendes Bild für einen Menschen, der nicht bei dem bleibt, was er gelernt hat. Der irrt umher. Und dann suchen manche Menschen hier und da und sie finden keine geistliche Heimat mehr. Und deshalb der gute Rat Gottes an Josua, der gute Rat im Neuen Testament an uns, bleibe doch bei dem, was du gelernt hast. Und ich komme jetzt zum Schluss. Als Gemeinde habt ihr die Aufgabe, für den Ältesten, für den Bruder zu beten, der die Verantwortung für die Gemeinde hat. Und ich wünsche euch allen sehr, als ganze Gemeinde, dass ihr auch auf der Mitte des Weges bleibt. Gott sagt zu Josua, auf dass du weise handeln mögest. Und diese Weisheit wünsche ich dir auch, Bruder, die brauchen wir alle. Christus ist uns gegeben, auch zur Weisheit. Und deshalb dürfen wir von ihm immer wieder Weisheit für jeden Tag aufs Neue bitten, dass er uns hilft. Und Gottes Wort im Alten Testament spricht, der Herr wird dir Verstand geben. Aber wir lesen es auch im 2. Timotheus 2, Vers 7. Der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben. Und dieser Verstand, diese Weisheit, die lernen wir aus dem Worte Gottes. Das ist das letzte Schriftwort, Josua 1, Vers 8. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tuest aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Und so wünsche ich auch dir, Bruder Schall, Standhaftigkeit, viel Freude im Dienst für den Herrn und dass der Herr auch alle Zeit mit dir sein möge. Und wünsche ich auch als Gemeinde geistliches Vorwärtskommen für die Zukunft, Wachstum in der Gnade. Und dass wir doch alle einmal, die wir hier versammelt sind, das Ziel erreichen mögen und wir mit Freuden dem Herrn nachfolgen. Amen.